Goethe hat da was unglaublich Intelligentes gesagt. Ein Problem lösen heißt sich vom Problem lösen.
Herzlich willkommen zur Gain Leadership Lounge, dem Podcast, der Einblicke in die Welt der Führung und Karriere gibt. Ihre Gastgeber von Gain sprechen mit inspirierenden Führungspersönlichkeiten, erfahrenen Experten und visionären Denkern über die Herausforderungen und Chancen, die sich im modernen Berufsleben ergeben. Viel Spaß in der Gain Leadership Lounge mit Ihrem heutigen Gastgeber, Thorsten Bach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gain Leadership Lounge, dem Podcast für Führung, Karriere und Beruf. Mein Name ist Thorsten Bach und heute möchte ich über das Thema Coaching im Mittelstand sprechen. Warum Coaching im Mittelstand wirkt, wann es sich lohnt und wie Führungskräfte damit in Veränderung, Druck und Konfliktsituationen handlungsfähig bleiben. Als Gast habe ich mir zu diesem Thema heute mit Kai-Lukas Latsch einen absoluten Experten eingeladen. Hallo, lieber Kai-Lukas und herzlich willkommen in unserer Leadership Lounge.
Hallo, lieber Thorsten.
Kai-Lukas, schön, dass du da bist. Wenn du dich in einem Satz vorstellst, wofür stehst du und wem hilfst du am liebsten?
Ja, ich stehe dafür, Führungskräfte zu unterstützen, mehr Klarheit über sich selbst und ihre eigenen Motive im Rahmen ihres Aufgabenprofils und ihrer Verantwortlichkeiten zu bekommen. Wem helfe ich am liebsten? Helfen ist ein dehnbarer Begriff, ein weiter Begriff. Ich unterstütze gern, dass jemand sich entwickelt. Helfen ist etwas, was für mich mehr aus dem sozialen Bereich kommt. Natürlich helfe ich auch gern. Ich helfe gern Menschen, in ihre eigene Selbstwirksamkeit zu kommen und zu merken, wie viel Gestaltungskraft in ihnen drin ist.
Oh, wäre schön. Das klingt gut. Du hast gerade gesagt, du arbeitest seit vielen Jahren mit Führungskräften zusammen. Was ist dein persönlicher Blick auf Führung und woran erkennst du schnell, ob Führung wirkt?
Ja, mein persönlicher Blick auf Führung. Führung hat ja was damit zu tun, über Kommunikation, an den Einstellungen und auch an den Haltungsweisen und Verhaltensweisen von, ich sage jetzt mal, Mitarbeitern zu arbeiten, mit denen zu arbeiten. Und wirksam ist Führung immer dort, wo Führungskräfte zwei ganz wichtige Fragen beantworten. Das eine ist, was ist der Hintergrund und warum müssen wir etwas gemeinsam tun oder warum sollte ich etwas tun? Und die zweite ist die Frage nach dem Wozu, nach dem Ziel. Ich stelle immer wieder fest, dass das in der täglichen Führungspraxis viel zu kurz kommt, weil der eine denkt, der andere hätte das für sich schon durchdacht.
Okay.
Ich merke auch, dass Menschen, die so angesprochen werden, erst in der Lage sind, einen guten Beitrag zu leisten.
Schöner Einstieg in unser Gespräch. Aber nicht jeder unserer Hörer wird dich kennen. Daher möchte ich dich auch noch ein wenig vorstellen. Du bist seit über 25 Jahren selbstständiger Coach und Führungskräfteentwickler.
Ja.
Du arbeitest mehrsprachig.
Ja.
Deutsch, Englisch, Französisch. Ich habe gelesen, Portugiesisch kannst du auch.
Konnte ich. Das habe ich nicht mehr praktiziert.
Und du kombinierst unter anderem Team- und Diagnostikansätze mit systemischer und körperorientierter Perspektive.
Ja.
Nimm uns einmal kurz mit in deine Vita. Mhm. Was waren für dich die wichtigsten Stationen und wie haben sie dich geprägt?
Da fällt mir als allererstes ein Aufenthalt im Ausland auf ein. 1989, ist eine lange Weile her, da war ich Reiseleiter im Club Mediterranee. Und da habe ich Gruppen von bis zu 16 Jahren eine Woche durch den tunesischen Norden geführt. Das war insgesamt auch durchaus keine ungefährliche Sache. Aber da habe ich tatsächlich erst gelernt, was alles in mir steckt als junger Mensch. Und das werde ich auch nicht vergessen. Und das Zweite war, Mitte der 90er habe ich für die Firma Debitel Mobilfunk ein Callcenter mit aufbauen dürfen, und habe da mehrere hundert Callcenter-Agents, so nennt man das oder nannte man das, also durch die Systeme, durch die Abläufe und ein bisschen auch durch die Kundenkommunikation navigiert. Und das war für mich sehr interessant, weil ich zum einen auch die technischen Aspekte durchdringen musste, durfte.
Ja.
Andererseits aber auch gemerkt habe, wo mein Herz schlägt, nämlich in der Kommunikation und in der Führungskommunikation. Ja, und danach war ich 3 Jahre in einer Unternehmensberatung, die hatte sich auf Telekommunikation und Callcenter-Aufbau spezialisiert. Den Bereich, die Branche habe ich danach verlassen. Aber das waren 3 unfassbar arbeitsreiche, intensive und inspirierende Jahre. Und das war die Prisma Unternehmensberatung, die saß damals in Rottgau. Mhm. Und da habe ich so unfassbar viel gelernt, was mir seither, ja, was ich für meine Selbstständigkeit dann auch gut gebrauchen konnte.
Mhm. Was hast du gerade im Bereich dieser Unternehmensberatung über Menschen gelernt, die unter Druck stehen? Weil mein Callcenter, die müssen Abschlüsse machen, die müssen Erfolge nachweisen, auch in der Mobilfunkbranche damals. Da steht man ja unter wahnsinnigem Druck.
Ja.
Was hast du für dich daraus mitgenommen?
Ja, und da gibt es 2 Aspekte. Das eine ist die Situation, so wie sie sich darstellt, und der Druck, der aufgrund der Situation gegeben ist. Ich sag mal, zeitlicher Druck, Performance-Druck, Antwortdruck. Ja. Mhm. Das andere ist aber deine ganz persönliche, ja, Persönlichkeitsstruktur. Wie hast du gelernt, mit Druck umzugehen? Wie resilient bist du? Wie gut kannst du Druck unter Umständen auch abschütteln oder damit umgehen? Und das Entscheidende ist immer die Frage, inwieweit bist du in der Lage, wenn ich es mal ganz plastisch ausdrücke, trotz des äußeren Drucks weiter durchzuatmen.
Mhm.
Das auch zu akzeptieren, wie es ist. Und trotzdem cool Blut zu haben und dagegen auch nicht anzugehen, sondern zu sagen, das ist der Druck der Situation und ich löse mich ein Stück weit davon und gucke, dass ich mich selber auch in Ruhe navigiere.
Okay, ja. Nach Prisma bist du dann im
direkt
Jahr 2000 in die Selbstständigkeit gestartet.
Ja.
Wie kam es dazu? Ich meine, selbstständig zu werden bedeutet, Mut zu haben, vielleicht den Aspekt zu haben, etwas anders machen zu wollen, als man es bis dato kennengelernt hat. Was hat dich in die Selbstständigkeit geführt und wie war der Start?
Also ich wollte erstmal gar nicht weg aus dieser Unternehmensberatung. Ich habe da sehr viel Wertschätzung erfahren und mich innerhalb von 2,5 Jahren da wirklich mega schnell entwickelt. Ich wollte auch genau diese Arbeit machen, aber ich wollte sie nicht auf Dauer mit einer 60- oder 70-Stunden-Woche. Ich habe gemerkt, das stimmt für mich nicht und ich kann nicht auf der einen Seite auf Dauer immer inspirierend sein und Menschen nach vorne bringen. Das ist ja auch eine kreative Arbeit, wenn ich für mich gar keine Rückzugsmöglichkeiten habe. Und nachdem mir die Möglichkeit nicht gegeben wurde, das als Freier für die zu machen, bin ich in einen anderen Rahmen gegangen. Ich habe angefangen, wie man halt so anfängt. Ich habe eine Unternehmensberatung gefunden. Und die haben zu mir damals gesagt, du kannst für uns 150 Tage im Jahr trainieren. Und ich habe gesagt, das habe ich gerade gemacht, das will ich auf keinen Fall. Mir reichen 70. Ja, und den Rest baue ich mir alleine auf. Also von daher war das auch eine ganz leichte Situation, die mir auch ein Stück in den Schoß gefallen ist. Und alles andere hat sich daraus entwickelt.
Okay, konntest ein Stück mit Sicherheit starten, nicht ganz auf dem weißen Papier.
Genau, und damals war ich auch kein Unternehmer. Damals war ich im besten Falle ein Subunternehmer.
Okay.
Ja.
Die unternehmerischen Skills hast du dann über die Jahre gelernt?
Die habe ich mir beigebracht, die habe ich von meinen Kunden gelernt, die habe ich erlitten. Ja, man wächst mit seinen Aufgaben, definitiv. Genau. Ja.
Was war in deiner Vergangenheit der Moment, in dem du gemerkt hast, Führung ist mein Kernfeld, mein Kerngeschäft und nicht nur ein Wandbaustein, ein Themenbaustein?
Ja. Also ich habe ja in der zweiten Hälfte der 90er hunderte von Trainingstagen mit Mitarbeitern gemacht, rund ums Thema Gesprächsführung, Service, Reklamationsmanagement, Verkauf und so weiter. Und da gab es einen Moment, da ging es um die Evaluation von einem Trainingsprojekt und ich habe gemerkt, dass die Führungskräfte nicht Teil der Qualifizierung gewesen waren. Und somit konnten die das, was die Mitarbeiter gelernt hatten oder sich erarbeitet hatten, überhaupt nicht mittragen und haben das zum Teil auch konterkariert. Und das war für mich so ein Schockmoment. Ich war auch traurig, ich war auch wütend, weil da haben so viele Menschen so viel Arbeit reingesteckt, dass ich gemerkt habe, das bringt gar nichts.
Ja.
Ja, also wenn die dies entscheiden und dies weitergestalten, wenn die das nicht selbst verstehen können, dann kann ich da noch 1000 Menschen qualifizieren, aber es wird nichts bei rumkommen.
Ja, ja, so ein Ansatz muss top-down funktionieren, ja. Nicht bottom-up.
Ja. Ja.
Okay.
Das war wirklich ein Eye-Opener damals.
Ja. Ich weiß von dir, dass du sehr stark im Mittelstand unterwegs bist, viele mittelständische Organisationen coachst. Welche typischen Muster begegnen dir in mittelständischen Organisationen häufiger als in großen Organisationen, in Konzernen?
In Konzernen hast du ja eben auch Konzernstrukturen. Das bedeutet, dass diese Unternehmensform grundsätzlich auch langsamer unterwegs ist aufgrund der Größe, was ja ein Teil des Risikos ist.
Mhm.
Und du hast Fachabteilungen. Und jede Abteilung ist ja auch ein Stück damit beschäftigt, es sich in der Welt zu zeigen, dass es einen guten Grund gibt, dass sie existiert. Wenn du so eine Organisation hast, dann macht es was mit den Menschen.
Mhm.
Und das bedeutet, dass du natürlich nicht unbedingt 100% deiner Produktivität in das geschäftliche, fachliche gibst, sondern eben auch in das sich verteidigen, sich abgrenzen, unter Umständen auch in Konkurrenzkämpfe, in Eitelkeiten und. So. Im Mittelstand geht das ja alles ein bisschen mehr down to earth zu. Da hast du aber dann eben auch gerade im Bereich HR oder ich sage jetzt mal auch Personalleitung, hast du eben auch nicht diese Ressourcen und diese Spezifizierung, die sich ein Konzern leisten kann mit Personalentwicklung und Leadership und Outdoor-Trainings und. Ja? Das heißt, dir steht unter Umständen auch erstmal so diese Welt des Psychosozialen und der Dynamik von Teams und Menschen oder von Entwicklungszügen von Zyklen von Menschen oder eben auch Aufgabenprofile, das steht ja so gar nicht zur Verfügung. Ja? Und das bedeutet, dass du in deiner Ausrichtung und deinem Blick auf die Menschen noch eher sachlich, fachlich unterwegs bist. Das heißt, du fragst dich nicht, wie muss denn der Typ oder die Frau sein? Welche Eigenschaften braucht der, um diese Rolle gut einnehmen zu können oder diese Position?
Mhm.
Sondern du sagst, hat er das schon mal gemacht? Es scheint, das Fach-Know-how ist da und da können wir ungefähr sicher sein, dass das gut klappt.
Mhm.
Also mal ganz grob.
Ja. Ja, das ist eine Wahrnehmung, die ich im Mittelstand auch häufig habe, dass nicht unbedingt immer die beste Führungskraft oder derjenige mit den Eigenschaften ausgestattet ist für eine Führung, in diese Position kommt, sondern
richtig.
Der beste Ingenieur,
ja.
Der beste Verkäufer
ja.
Im Team, wie
ja.
Auch immer.
Ja.
Aber das muss eben am Ende nicht die beste Führungskraft sein.
Das ist häufig unter Umständen auch ein Engpassfaktor für das Unternehmen.
Mhm.
Ja, wenn der Kopf keinen Zugang hat zu einer gewissen Art und Weise, Menschen zu führen, zu verstehen oder zu erkennen, dann hat es ja Auswirkungen auf sein tägliches Tun.
Am Ende kann es natürlich auch, wenn man mal eine Vertriebsposition nimmt, auch zu einem Worst Case kommen. Man nimmt den besten Vertriebler raus und macht ihn zur Führungskraft.
So ist es.
Und dann brechen Umsätze weg.
So ist es.
Anstatt man vielleicht
so ist
sich
es.
Überlegt,
genau.
Den lasse ich
genau.
In der Rolle, weil da ist er Der Beste?
Genau.
Und ich nehme lieber einen anderen für die Führung.
Man spricht ja von dem Peter Pan-Prinzip in dem Zusammenhang. Das heißt, ja, du gehst deinen Karriereweg nach oben und du wirst so lange befördert, bis du das, was du tun sollst, eigentlich nicht kannst. Und das ist auch logisch, weil wenn du dir jetzt ein typisches Vertrieblerprofil anguckst, was muss denn ein Vertriebler richtig gut können? Ja? Der muss zum Beispiel extrovertiert sein, das muss der muss auch sprechen können. So. Und dann vergleichst du das mit dem Profil eines Geschäftsführers. Der muss natürlich auch hinreichend gut kommunizieren können, aber der braucht noch zum Beispiel eine ganz andere Art von Verständnis, der braucht einen anderen Eigenantrieb, der muss in der Analyse von Zusammenhängen viel stärker sein. Ja. Und dann passiert das. Aber das hat nur damit zu tun, dass diese im Mittelstand, in Deutschland sicherlich auch nochmal verstärkt im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn, da wird noch nicht viel Wert drauf gelegt, weil dieser ganze Bereich ja nichts produziert augenscheinlich und auch erstmal Geld kostet. Viele meiner Auftraggeber gehen auch erstmal einen schweren Weg oder gehen auch durchaus in die Krise, bevor sie sich bei mir melden.
In unserem letzten Podcast haben wir mit dem Dr. David Bausch gesprochen. Er hatte ein Buch geschrieben über die neue Arbeitswelt und dass wir uns von dieser wohl so verabschieden müssen, wie wir sie kennen. Die Arbeitswelt hat sich verändert. New Work ist ein Stichpunkt, flache Hierarchien, Agilität, Digitalisierung, all diese Zusammenhänge. Was macht diese Gemengelage psychologisch mit Menschen, die in Verantwortung stehen?
Das ist ein sehr komplexes Thema. Und ich glaube, wir müssen einen Blick in die Geschichte der Unternehmensentwicklung ganz kurz werfen. Weil wenn du dir überlegst, im 18. Jahrhundert, ein Frankfurter Pelzhändler. Wann kam die Ware? Die kam einmal im Jahr. Und die Korrespondenz von seinem italienischen Handelspartner kam eben auch zweimal im Jahr. Nur mit der Karawane im Frühjahr und im Spätjahr. Irgendwann war man beim Telefon, dann war man beim Fax, dann war man beim Intranet, dann war man beim Internet, dann war man plötzlich bei Teams, wo man sich plötzlich sehen kann über die Kontinente. Jetzt haben wir die KI. Ja, die Technik hat sich unfassbar entwickelt. Unfassbar entwickelt. Aber technische Entwicklung hat auch immer das Risiko der, ich sag's mal ganz bewusst, zur menschlichen Entfremdung. Ja, und jetzt haben wir ein aktuelles Unternehmen in Deutschland und da kommt die KI-Welle und vorher gab es einen Ansatz, dass man Lean-Management gemacht hat und eben mehr Verantwortung auf, sag mal, untere Hierarchieebene noch aufgeteilt hat. Ja, sicherlich auch, gibt es gute Gründe für. So, aber was braucht es denn, wenn sich die Verhältnisse verändern? Es braucht auch eine Veränderung der Menschen. Ja. Das bedeutet, wenn du bisher gewohnt warst, weniger Verantwortung zu haben und dann hast du jetzt mehr Verantwortung, dann hat vielleicht noch keiner geprüft, ob du das überhaupt aushältst in deiner Resilienz und ob du das willst und ob du das kannst, diesen Hebel in dir umzusetzen. Und dann bräuchtest du im besten Falle den Mut und die Fähigkeit, auch gegenüber stärkeren Partnern deine Meinung zu sagen, das, was die fachlich-sachlich sagen, auch in Frage zu stellen, ja, Konflikte auszuhalten. Also das bedeutet, um uns herum hat sich alles entwickelt. Und irgendwas oder irgendjemand erwartet jetzt etwas Neues von uns. Ist das denn kommuniziert? Und hat man da ein Seminar dafür gemacht? Aber ist da noch was passiert? Und gehen alle Menschen mit? Ein ganz zentrales Thema ist für mich ja die Selbstorganisation.
Ja.
Also wer ist überhaupt in der Lage, sich zu organisieren, auch unter Druck oder unter Zeitdruck und wer kann andere unterstützen, sich zu organisieren? Und diese ganzen Aspekte, da sind wir noch ein Stück jungfräulich. Und das haben wir, glaube ich, insgesamt nicht hinreichend bedacht.
Ja. Kommt ja auch der Aspekt Geschwindigkeit mit dazu. Ja. Ne? Das, was du am Anfang gesagt hast, die Entwicklung vom Brief übers Telefon bis zur KI heute. Ja. Schau mal die Schritte eins vom ersten zum zweiten an, wie viele Jahrzehnte, Jahrhunderte das gedauert hat.
Genau.
Und heutzutage innerhalb von Monaten gibt es wieder neue Technologien.
Genau.
Also allein diese Geschwindigkeit, auf die sich dann der Mensch einstellen muss.
Ach, richtig. Der muss sich darauf einstellen, der muss die im Zweifelsfall als Betroffener verstehen, durchdringen und auch gucken, also diese, ich sag mal, vermeintlich oberflächliche Frage, der muss geklärt haben, was das mit ihm macht. Wenn du jahrelang nur, um nochmal auf den Callcenter zurückzukommen, nur Anrufe von außen entgegengenommen hast, und dann sollst du, weil sich das jemand ausgedacht hat, jetzt auch verkäuferische Outbound-Gespräche führen. Dann verändert sich so viel in dir. Dann hast du fast ein Stück eine andere Identität.
Ja.
Ein Kundenbetreuer und ein Verkäufer sind zweierlei.
Ja.
Und von daher gilt es, so etwas auch mit viel Bedacht zu überlegen, bevor man so etwas macht.
Ja, absolut. Wenn wir das Thema New Work beleuchten, wo wird dort aus deiner Sicht dieses Thema missverstanden und wo ist das wirklich hilfreich?
Also es sind ja immer nur persönliche Eindrücke
und
sich wiederholende Erfahrungen. Und ich merke, wenn dann Organisationsentwicklung stattfindet, dann passiert das ganz häufig so, das ist ein Stück weit ähnlich wie das, was ich eben gesagt habe. Es wird eine Veränderung bekannt gegeben. Im günstigsten Fall bekommst du auch ein Seminar. Aber die letztendliche Integration, also ein Seminar hat ja ganz häufig auch den Aspekt von, da lernt man erstmal etwas Neues oder ein Training, man lernt etwas Neues. Man kann es aber noch nicht, man hat es erstmal gelernt, man muss es ausprobieren. Wie verändert sich das auf meinen Arbeitsplatz, auf meine Arbeitsweise? Welche neuen Anforderungen kommen auf mich zu? Also dieser psychosoziale Aspekt, der wird regelmäßig nicht weit genug begleitet. Das heißt, die Menschen tun sich dann lange, lange, lange schwer mit dem Neuen, finden sich irgendwann zurecht, aber das dauert.
Mhm.
Und das ist nicht sehr produktiv in dieser Phase.
Ja. Mittelstand, wir haben es vorhin kurz angedeutet, flache Hierarchien. Wenn Hierarchien flacher werden und klare Zuständigkeiten verschwimmen, so wie wir sie im Konzern haben, da gibt es klare Zuständigkeiten, im Mittelstand verschwimmen sie oft. Was steigt dann gleichzeitig an Anforderungen, zum Beispiel an Selbststeuerung, Konfliktfähigkeit oder Klarheit?
Du brauchst auf jeden Fall sowohl als Adressat als auch als Rezeptor brauchst du die Fähigkeit, einen Auftrag zu klären.
Ja.
Und das ist etwas, was auch in der Literatur wenig beachtet ist. Also die ganz einfache Auftragsentwicklung. Also was kann ich vorgeben? Was will ich genau? Bis wann will ich das? Was soll das Ergebnis sein? Auf welche Art und Weise? In welcher Qualität? Und von Seite des Rezeptors brauchst du die innere Erlaubnis oder das Zutrauen zu sagen, der Auftrag ist für mich noch nicht klar. Ich möchte darüber sprechen.
Mhm.
Ja, weil wenn Verantwortlichkeit delegiert wird oder Aufgaben mit mehr Verantwortung delegiert werden, dann muss es ja für beide ganz klar sein. Und wenn das nicht passiert, kommt eben manchmal ein anderes Ergebnis raus, als man sich gedacht hat und ist dann auch als Führungskraft besonders frustriert.
Mhm.
Ja, was es auch braucht, ist dieses grundsätzliche Zutrauen zu sagen, wir haben hier jetzt ein Team von Menschen zusammengestellt, das sind vielleicht auch drei verschiedene Hierarchiestufen. Ja? Und der in der Hierarchie weiter unten steht, der muss den Mut haben, auch schwierige und unangenehme Dinge anzusprechen und der braucht ein Klima, wo das auch gewünscht ist und erlaubt. Das heißt, die Führungskraft muss das auch können. Sagen, oh, ich stelle mich hier ins Feuer, ich werde auch mal hinterfragt, ich mache auch mal einen Fehler. Wunderbar, wenn meine Kollegen mich besser machen fürs gemeinsame Ergebnis. Aber das ist eine Größe.
Ja.
Und das hat was mit Haltung zu tun. Und manch einer tut sich damit schwer.
Ja, Fehlerkultur ist ein wichtiges Thema.
Genau, ja. Genau. Und was es auch natürlich braucht, ist, aber das braucht es überall im Leben, aber halt im Management nochmal besonders, das ist die Gabe der Selbstreflexion. Was löse ich bei anderen aus? Wie bin ich unterwegs? Kann es sein, dass ich den anderen den Eindruck vermittle, ich bin eine Spur besser als sie? Glaube ich, dass ich mit der Haltung die Herzen gewinne oder erfolgreich bin?
Mhm.
Also hier sind viele Fähigkeiten aus dem Bereich der Sozialkompetenz und der Eigenkompetenz gefragt. Und das hat mit Methoden und mit Fachwissen gerade nichts zu tun.
Ja. Ja, wobei das Thema Auftragsklärung ja auch ein zentraler Punkt im systemischen Coaching ist.
Ja.
Ja, dass man das wirklich klar umreißen muss. Mhm. Also von daher, wer sowas schon mal mitgemacht hat, hat hier wenigstens schon mal einen ersten methodischen Ansatz.
Mhm.
In meiner Vorbereitung auf heute, auf unser Gespräch, habe ich bei dir ein Stichwort gelesen. Mhm. Konflikten Raum geben heißt es. Was meinst du damit konkret, auch für deine Rolle als Coach?
Konflikte sind in aller Regel ja etwas, was man nicht gerne hat. Wer hat schon gern Konflikte? Da sind Befürchtungen, da sind vielleicht auch Sorgen oder Ängste etc. pp. Mit Konflikt einen Raum geben, sage ich, ist der allererste Schritt gemeint und der heißt, sich und der Situation zuzugestehen, dass es einen Konflikt gibt oder dass es etwas Störendes gibt. Das ist der erste Schritt.
Mhm.
Weil wenn du dir das nicht zugestehst, wirst du eine Zeit lang erstmal so tun, Business as usual, ganz normal, die Verhaltensweisen vom Gegenüber nochmal für dich irgendwie subsumieren, dass doch alles okay ist, bis irgendwann die Dämme brechen. Oder du so wütend bist oder so ärgerlich bist oder du dich persönlich total angegriffen fühlst. Zur Konfliktlösung ist ja nur in der Regel, also wenn jetzt keiner von beiden hochgradig, ich sag mal, narzisstisch organisiert ist, braucht es ja nur eine einzige Ansprache im Sinne von du, ich habe ein Problem mit etwas, was du gerade machst. Können wir drüber reden? Du, ich tue mich schwer mit. Du, ich brauche mal 10 Minuten deiner Zeit.
Mhm.
Das ist ja der Door-Opener,
ja,
der, wenn beide Personen ein Interesse daran haben, dass die Zusammenarbeit auch unter der Wasserfläche gut funktioniert, alles Weitere möglich macht.
Mhm.
Und außerdem ist ein Konflikt letzten Endes eine unglaubliche Möglichkeit, die Argumente der, in Klammer, Gegenseite zu erfahren, den Blick, die Perspektive zu erfahren und vielleicht zusammen etwas Besseres für das Ganze zu erreichen.
Mhm.
Wenn ich den Konflikt erst gar nicht eingehe, sehe ich nicht das ganze Spielfeld.
Ja, das sind dann auch die Themen, die drei Ws, ne? Wahrnehmung, Wirkung und daraus dann auch Wünsche formulieren.
Ja, genau.
Wenn wir deine Kundengruppe, den Mittelstand,
dann
auch mal nehmen, was heißt das ganz praktisch im Mittelstand, einem Umfeld, wo man sich ja auch lange kennt, wo man oft lange zusammenarbeitet, da über Krisen zu sprechen, ist sicherlich nicht einfach.
Mittelständische Unternehmen haben ja auch häufig was Familiäres und sind ja auch häufig Beziehungskulturen. Das heißt, alle tun einen Beitrag, dass die Beziehung gut ist, auch wenn es unten drunter schon so ein bisschen schmirgelt und schmoddert. Ne? Das ist auch in Ordnung, das ist ja auch ein menschliches Bedürfnis. Ich sehe manchmal meine Aufgabe darin, zu vermitteln, dass schwierige Themen anzusprechen, die Beziehung verbessern. Dass Führung genau in dem Moment anfängt, wo es schwierig wird, Also wenn alles reibungslos laufen würde und die Organisation wäre dementsprechend, bräuchte man gar keine Führungskräfte. Mhm. Führung fängt ja genau an dem Punkt an, wo etwas zu regeln ist.
Ja.
Ja, jetzt hoffe ich habe die Frage beantwortet.
Denk schon. Ansonsten, jetzt kommt gleich die nächste. Okay. Welche 2, 3 Fähigkeiten müssen denn Führungskräfte und vielleicht auch Teams heute stärker trainieren, damit diese neue Arbeitswelt nicht zum Stressverstärker wird?
Das eine ist tatsächlich dieses neue Blick, der neue Blick auf die Zusammenarbeit. Ich erlebe häufig in meiner Arbeitspraxis, dass die besten möglichen Lösungen tatsächlich dann entstehen, wenn du Mitglieder hast, die aus mindestens 3 Hierarchieebenen kommen. Und derjenige, der, ich sage es mal, ich mag das den Begriff nicht so, der Hierarchie unten steht, der hat ja den besten Blick auf die tatsächliche Arbeit, auf das tatsächliche Umfeld. Mhm. Und den zu nutzen als Informationsquelle ist natürlich sehr klug. Das ist das eine. Also es geht grundsätzlich um einen anderen Blick auf Zusammenarbeit. Auch die Fehlerkultur, die du angesprochen hast, ist ein wichtiger Aspekt. Mhm. Und das andere oder die beiden anderen Punkte, die ich für wichtig erachte, sind tatsächlich sich zu fragen, wie sieht es denn aus mit meiner Kritikfähigkeit? Kritik tut nie gut erstmal. Oder wie sieht es denn aus, wenn jemand, ich will jetzt gar nicht mal so auf der Konfliktschiene reiten, aber wie sieht es denn aus, wenn jemand eine meiner Ideen oder Vorgehensweisen hinterfragt? Wie erlebe ich das? Ist das ein Angriff? Erlebe ich das bereichernd oder als etwas dazwischen? Kann ich das Richtige da sehen, auch wenn ich es als unangenehm empfinde? Die Kür für uns alle, aber natürlich auch besonders für Menschen mit Verantwortung, besteht in der Selbstreflexion. Mhm. Also, wie wirke ich auf andere? Was sind meine zugrunde liegenden Motive? Wozu möchte ich den Erfolg? Möchte ich den für mich oder möchte ich den für die Gemeinschaft?
In der Vorbereitung habe ich viel auch über dich gelesen, mhm, was du machst und wie du es machst. Mhm. Da habe ich so ein Stück aus dem, was ich gelesen habe, wahrgenommen, dass für dich Führung und Leadership nicht deckungsgleich ist oder sind. Mhm. Was ist Führung im Kern und was ist für dich Leadership im Kern?
Leadership kommt ja aus dem Angelsächsischen und ist zu uns rübergeschwappt. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn ich von Führung spreche, dann hat das immer mit der Einflussnahme oder der Beeinflussung zu tun von Verhalten und Einstellungen von Mitarbeitern. Leadership ist eigentlich Führung plus. Leadership ist für mich die Kunst, sich selbst und andere zu organisieren. Die Kunst, Eigenresilienz aufzubauen, um seine Mannschaft durch schwierige Phasen zu bringen. Und das ist was Essentielles. Das hat was mit einem anderen Impuls zu tun. Es geht nicht nur die Dinge auf ein Ziel hin zu bewegen, sondern es geht darum, den Menschen Hoffnung zu geben, Ausblick zu geben, den Mut zu haben, zu sagen, das kann ich dir selbst noch nicht sagen, das kann ich dir sagen, das kann ich dir nicht sagen, das kann ich dir dann und dann sagen. Ich bin bei euch, es ist eine unsichere Zeit, wir wissen nicht, was passieren wird, aber du kannst mit allem zu mir kommen. Mhm.
Welche Fehler können entstehen, wenn Unternehmen das so vermischen?
Die Frage ist immer, in welcher Situation bist du? Mhm. Und die Leadership Skills sollten in der Geschäftsführung, im Konzern, in der CEO-Ebene, natürlich auch im Aufsichtsrat und so weiter, in den Boards, verstärkter ausgeprägt sein. Das versteht sich von selbst. Fehler kannst du machen, wenn du beides nicht klar voneinander trennst um es mal ganz runterzubrechen, du kannst in einer Ausnahmesituation, wo dir ein Großkunde wegbricht, kannst du mit Business as usual kommst du nicht weiter. Weil du musst dich auf die Leader-Skills zurück, Kapazitäten zurückziehen. Du musst dich fragen, wie konnte es dazu kommen? Wie kann ich das kompensieren? Was muss ich verändern? Und wie bekomme ich relativ schnell meine Mannschaft mit, dass sie sich von links nach Süden dreht? Mhm.
Also sind im Grunde für dich gerade in Zeiten der Veränderung, wie wir sie im Moment ja extrem erleben, gute Leadership-Skills wichtiger wie gute Führungsskills, oder ist das die falsche Frage?
Die Frage ist natürlich klug, aber die trifft für mich den Kern nicht, weil du hast, und das macht unsere Zeit ja so schwierig, du hast Everyday Business und das darf und soll ja auch funktionieren. Mhm. Und alleine um das zu führen oder managen, brauchst du Führungsskills. So. Und dann hast du quasi wie ein Extra-Projekt.
Die Metaebene.
Die Metaebene, genau. Und dann hast du von außen die Neuigkeit, die aber in dein Unternehmen hinein muss. Und das braucht dann natürlich, wenn wir das so unterscheiden wollen, mehr Leadership-Skills. Weil da musst du nochmal auf jeden Fall die Frage nach, warum und wozu und wie kommen wir dahin, auch wenn es schwierig wird, nochmal ganz anders beantworten. Mhm. Und das ist die Herausforderung. Und das ist, mein Eindruck ist, dass viele Unternehmenslenker das als Grundstruktur nicht auseinandernehmen. Also sie sagen nicht, das ist Tagesgeschäft, das ist das Change, sondern das ist dann halt natürlich alles.
Ja, die vermixen alles
zusammen. Genau. Ja, ich will es, also das ist so eine Tendenz. Mhm. Und wenn du dann diese Struktur nicht hast, dann bist du in der Regel auch planlos. Mhm. Oder der berufliche Alltag frisst dich auf oder du krallst dich an das, was du gut kannst. Und das ist berufliche Alltag, das ist aber nicht die Veränderung.
Ja. Wenn du da ganz konkret an deine mittelständischen Klienten denkst, welche Kernkompetenzen in Führung entscheiden am Ende über Stabilität und Erfolg in den Zeiten des Wandels?
Eine Grundfähigkeit in meiner Wahrnehmung ist es zu merken, wann ich selbst Hilfe brauche. Einer meiner persönlichen Grundsätze ist es, wenn ich Selbstberatung brauche, dann suche ich mir richtig, richtig gute Berater. Auch wenn die etwas mehr kosten, ist das, was wir zusammen erreichen, um ein Vielfaches mehr. Das heißt, ich muss in der Lage sein, mir sagen zu können, ich brauche Unterstützung. Mhm. Und das ist für manches Managerherz natürlich schwer.
Der Blick in den Spiegel, genau. Und die Selbsterkenntnis.
Ja, weil ich dann an Grenzen komme. Und ich muss mich lösen von dem Gedanken, ich habe jetzt in meiner Karriere das und das erreicht. Und ob ich das bewusst fühle oder nur denke oder wie auch immer, ich bin antastbar. Das ist so, das hat vielleicht auch was mit Demut zu tun, aber Demut hat auch wieder was mit Mut zu tun. Mhm. Und ich brauche Ausdauer. Ausdauer, Frustrationstoleranz. Und ich sollte so ein Stück weit so grundsätzliche Kenntnisse zum Thema Change haben. Also wie gestaltet man einen Change je nach Größe der Organisationseinheit? Wie gehen Menschen generell mit Einschnitten und Veränderungen um? Also meine persönliche Change-Kompetenz tut mir in so einem Fall unheimlich Gutes. Unheimlich viel Gutes. Habe ich die nicht, finde ich mich wahrscheinlich schnell in der Situation von ständiger Genervtheit wieder. Verstehe nicht, wieso die Menschen nicht verstehen, was ich will. Und dann bin ich unter Umständen derjenige, der in der Organisation den größten Stress produziert über Aktionismus. Mhm.
Ja, ich habe so ein bisschen rausgehört. Du beschreibst also Coaching auch als einen entschleunigten Raum, um außerhalb des Tagesgeschäfts zu reflektieren und dich auch neu zu positionieren. Mhm. Wann ist aus deiner Sicht Coaching für eine Führungskraft wirklich sinnvoll und wann eher nicht?
Ich könnte ja jetzt sagen, Coaching ist immer sinnvoll. Das stimmt natürlich nicht, weil es muss der überwiegende Teil der Zeit, die du arbeitest, sollst du das bitteschön auch selbst und autonom machen. Dafür bist du ja auch da. Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Wann ist Coaching für eine Führungskraft wirklich sinnvoll und wann eher nicht?
Gut, immer dann, wenn ich den Eindruck habe, dass ich mit meiner Art und Weise der Führung, wie ich das bisher gemacht habe, nicht mehr weiterkomme. Mhm. Wenn ich an Hürden stoße und gar nicht weiß, warum. Wenn ich den Eindruck habe, meine Führungskräfte verstehen nicht, was ich will, oder meine Mitarbeiter. Wenn ich merke, ich bin in einem ständigen Aktionismus, oder wenn ich merke, ich habe mich schon lange nicht mehr richtig wohlgefühlt und entspannt. Wenn ich so krampfhaft versuche, etwas zu halten oder zu erreichen, dann denke ich, ist es ein guter Moment.
Okay. Aus meiner Erfahrung heraus oder meiner Wahrnehmung spüre ich immer, naja, wir können ja über Probleme auch mal reden. Mhm. Aber ich denke, über Probleme reden und Coaching ist doch ein großer Unterschied. Mhm. Wo siehst du diese Unterschiede zwischen über Probleme reden und einem Coaching, was tatsächlich Handlungsfähigkeit schafft?
Also wenn du landläufig über Probleme reden mal in den Raum wirfst und dann stellen wir uns vor, wir sprechen mit einem guten Freund und der hat natürlich Verständnis für uns. Wir bleiben aber in der Regel in der Sphäre des Problems. Das Coaching guckt unterschiedliche Parameter an. Guckt dich als Person an, guckt, aus welchem Grund ist es für dich ein Thema. Es könnte für jemand anderen kein Thema sein. Was sind die Rahmenbedingungen? Und dann soll es relativ schnell im Prozess darum gehen, was der Einzelne braucht, um aus dem Problem rauszukommen, um sich vom Problem zu lösen. Ne? Goethe hat da was unglaublich Intelligentes gesagt. Ein Problem lösen heißt sich vom Problem lösen. Mhm. Finde ich ziemlich genial.
Ja.
Wenn ich manchmal im Konzern arbeite und merke, tatsächlich auch auf Geschäftsführerebene, da hat jemand Angst vor Kollegen vor der gleichen Hierarchieebene, dann werde ich nicht erfolgreich, wenn ich mich nicht von der Angst löse. Und dann geht es darum, Wege zu finden, wie ich mich davon löse, wie ich es auflöse. Und also das ist jetzt ein Schwarz-Weiß-Vergleich über Probleme reden und Coaching. Ne? Aber das Ziel von Coaching ist natürlich, einen Raum zu geben, wo jemand sich öffnet und auch persönliche Aspekte einer schwierigen Situation überhaupt mit einbringt. Weil wenn ich nur das fachliche Problem oder wie auch immer geartete Problem sehe und habe den Bezug zum Menschen nicht, kann ich wahrscheinlich nichts verändern.
Mhm. Geht ja auch darum, den Blick nach vorne in die Zukunft zu werfen.
Genau. Und
da ist ja eigentlich das Problem nicht mehr existent, sondern die Lösung.
So sieht's aus. Genau.
Die Ressourcen aktivieren und Richtung Lösung denken.
Darum habe ich auch den Firmennamen gewählt.
Wenn wir nochmal auf den Mittelstand schauen, schnelle Welt, da fehlt ja oft Zeit dafür, am Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Wie integrierst du dort Coaching, sodass es eben nicht als Luxus wirkt, sondern als Produktivitätshebel?
Ich versuche erstmal ein Verständnis dafür zu schaffen, inwieweit der Einzelne im beruflichen Tagesgeschäft, in den grundsätzlichen Aufgaben, inwieweit der da drin gut aufgehoben ist oder zu 100% aufgehoben ist und erstmal sagt, ich habe ja für vieles gar keine Zeit. Und ich versuche auch ein Verständnis zu schaffen für den Unterschied. Also wann arbeite ich im Unternehmen und wann arbeite ich am Unternehmen. Und das trifft dann eben auf eine Gemengelage, wo eine Führungskraft unter Umständen gar nicht den Unterbau hat, um sich strategischen oder unternehmerischen Themen zu widmen. Und wenn das klar ist, oder wenn der Klient dann sagt, okay, da kann ich mitgehen, okay, ah ja, das ist meine Situation, dann ist immer die Frage, was brauche ich? Mhm. Und dann ist das ganz häufig, ob das ein Einzelcoaching ist oder eine Teamentwicklung für einen Führungskreis oder ein Strategie-Meeting oder ist etwas, da geht es dann wirklich um Kreativität, auch um Denkleistung. Und das tut sich häufig, das kommt nicht zusammen, wenn man das intern macht und dann kommt der Abteilungsleiter rein, braucht was und dann gibt es da einen Zwischenfall und dann sind die Handys an und das funktioniert so nicht.
Ja. Welche typischen Anlässe siehst du am häufigsten oder anders gefragt, zu welchen Anlässen wirst du vornehmlich hinzugezogen?
Also keiner ruft mich an, wenn er erfolgreich ist und sich sexy fühlt. Das passiert nicht. Ich habe vor 10 Jahren eine Situation erlebt oder eine Geschichte, also eine Kundensituation erlebt, die fand ich über viele Jahre einfach exemplarisch. Darf ich die erzählen?
Ja, gerne.
Also es ist ein Erstkontakt zu einem Geschäftsführer, 400 Mitarbeiter. Der Geschäftsführer kam ursprünglich aus einer anderen Branche und war da sehr viel zielorientierter unterwegs und sehr viel leistungsaffiner. Und seine Führungskräfte kamen aus einem Unternehmen, wo über einen starken Betriebsrat das Thema, das Tempo der Führung doch ein Stück gemächlich war und eben auch ständig ausgebremst wurde. Das heißt, es gab auch ein Führungsvakuum. Und dieser Mann ist da reingekommen und hat das unterschätzt und hat nicht gesehen, dass er in einer anderen Branche ist, sondern auch in einer anderen Unternehmenskultur oder Standortkultur. Mhm. Und als ich ihn dann besuchte, da war er sehr ärgerlich. Und ich habe gemerkt, ich muss ihn auch erstmal erzählen lassen. Und dann hat er 45 Minuten gesprochen. Und es gab zwei Leitmotive. Das eine Leitmotiv war der Satz, das müssen die doch wissen. Und das zweite war, das müssen die doch können. Also das hat er wirklich ständig gebetsmühlenartig wiederholt. Und ich habe ihn lange reden lassen, weil ich gemerkt habe, er ist wirklich brass. Und nach einer Dreiviertelstunde habe ich zu ihm gesagt, ich würde jetzt auch mal gern was sagen. Und ich habe ihm recht gegeben. Ich habe gesagt, in der besten aller möglichen Welten sollten Führungskräfte das, was sie da sagen, können. Und die sollten das wissen. Wir haben nur ein Problem. Wir sind in der Realität. Und offensichtlich können oder wissen ihre Führungskräfte das im Moment noch nicht. Ja. Und das war für diesen Mann, als ob er mit 180 auf der Autobahn eine Vollbremsung macht. Mhm. Ich habe dann noch hinzugefügt, dass er sich auch fragen muss, was sein Beitrag ist zu dieser Situation. Das war natürlich eine totale Konfrontation. Mhm. Und ich habe mir gedacht, entweder schluckt das und geht mit oder er schmeißt mich raus. Und daraus hat sich eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt. Ne? Aber der Punkt, und das ist entscheidend, wo du merkst, du lebst in deinem Erwartungshorizont und du hast gute Gründe dafür, dass die das alle auch am besten gestern schon gewusst haben müssen. Und du kommst nicht auf die Idee, zu dir zu sagen, die können das wirklich nicht, weil wenn du dir den Gedanken erlaubst, dann hast du die Sorge, dass in deinem Laden oder in dir das Chaos ausbricht.
Ja. Ja, auch eine Wahrnehmung, die ich habe, dass Manager doch oft in ihrer eigenen Blase verhaftet sind und es nicht schaffen, da rauszukommen.
Das ist ein total spannendes Thema, weil das passiert natürlich, je höher die Positionen sind, die du coachst, passiert es regelmäßiger, dass für dich als Außenstehender deutlicher ist, was da nicht stimmt in der Führung. Und das hat in der Regel was mit diesem Menschen zu tun, der dir gegenüber sitzt. Und da komme ich auch an Grenzen der Coach-Rolle oder der Berater-Rolle. Mhm. Es gibt einen neuen Ansatz im Coaching, der nennt sich so Provocative Coaching. Also du provozierst. Mhm. Und ich habe im letzten Jahr 2 Situationen erlebt, da habe ich aus dem Moment heraus provoziert. Und mein Eindruck war, hätte ich es anders gemacht, hätte es nicht die Durchschlagskraft gehabt. Also wenn du einem Geschäftsführer sagst, dass dein Eindruck ist, dass der keinen Plan hat, genau, dann kannst du danach sagen, ich sage das, weil ich möchte, dass sie einen haben. Ich sage das, weil ich denke, sie machen sich das Leben schwer. Und dann kannst du die Beraterrolle gehen, kannst sagen, lass uns doch mal gucken, was ein guter Plan so alles beinhaltet. Ja, ja, ja. Aber am Anfang ist die Konfrontation. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich würde es auch wieder so machen.
Okay. Spannender Ansatz. Vorhin hattest du in einem Nebensatz kurz gesagt oder erwähnt, Angst im Management. Mhm. Das ist auch eine Wahrnehmung, gerade in Krisenzeiten, die ich so spüre. Mhm. In welcher Form begegnet dir das und warum wird das am Ende so selten offen adressiert?
Ich denke, das hat was damit zu tun, dass wir alle auch auf eine gewisse Art und Weise und besonders als Männer natürlich auch geprägt sind. Und die Männer, die mit denen wir arbeiten, in der Regel auch nicht mehr 30 sind, sondern eben 50, 45, 60, also älter. Die sind anders geprägt und für die ist es wahrscheinlich schwerer, das zuzugeben in einem beruflichen Kontext, weil das für sie da nicht hingehört. Mhm. Und weil sie dann denken, sie würden das Gesicht verlieren. Und egal in welcher Kultur, Gesichtsverlust, empfundener Gesichtsverlust ist etwas, was erstmal richtig wehtut.
Ja. Wenn du eine Sache nennen müsstest, die Führungskräfte zu selten tun,
ja,
was wäre das?
Sich selbst und ihre Art und Weise und ihre Arbeitsweise reflektieren.
Mhm. Bedeutet das im Grunde Coaching dann auch ein Spiegel sein kann, den man eigentlich vermeiden will?
Den Spiegel vermeiden, das hängt häufig natürlich auch mit so Dingen wie Angst zusammen. Und ich sag mal, das ist auch menschlich, das nicht zu wollen oder nicht ständig zu wollen. Man will sich ja erfolgreich fühlen oder grundsätzlich soll die Umwelt denken, man macht seine Sache gut. Coaching ist eine Einladung, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Auf eine Stück weit andere Art als vielleicht normalerweise. Und es ist eine Einladung, eine Landschaft zu sehen, anstatt eines Bürgersteigs.
Mhm. Wir hatten es ja eben auch gerade diskutiert. Coaching hat ja immer den lösungsorientierten Ansatz. Wie erkennst du in deinen Gesprächen die Qualität einer Lösung und woran scheitern Führungskräfte dabei am häufigsten?
Es gibt sehr unterschiedliche Qualitäten von Lösungen. Mhm. Wenn du mal überlegst, du hast einen gebrochenen Daumen und der schmerzt dich sehr, da kannst du dir den abhacken. Dann hast du das Problem gelöst.
Aber ich habe mir auch ein anderes geschaffen.
Aber du hast dir viel, viel Größeres geschaffen. Und tatsächlich erlebe ich auch zum eigenen Erstaunen, dass manche Managemententscheidung sich nicht überlegt hat, welches Ergebnis schaffe ich damit für die unterschiedlichen Player. Sind das Teilergebnisse, die in den Bereich des Gewinnens oder des Verlierens gehen? Was möchte ich denn eigentlich erreichen und erreiche ich das mit der Entscheidung, die ich da gerade treffe? Mhm. Also ich kenne Entscheidungen, die betreffen 2000 Menschen und 4 Standorte Und mein direkter Coachee ruft mich an und schildert mir das. Und ich frage ihn, wer geht als Gewinner raus? Und er sagt, keiner.
Ja.
Also Entscheidungen zu treffen bedeutet immer zu wissen, Entscheidungen haben viele verschiedene Ebenen von Auswirkungen. Fachliche, sachliche, produktbedingte, länderübergreifende, gesetzliche, aber eben auch psychosoziale. Das meine ich mit Landschaft.
Ja.
Ich muss die Landschaft versucht haben, vorher einigermaßen zu sehen.
Lass uns auch noch mal ein bisschen in unserem Gespräch vielleicht ein paar kleine Hilfestellungen geben für Führungskräfte, die Sie heute aus dem Gespräch mitnehmen können. Gibt es eine kleine Übung oder eine Leitfrage, die du mitgeben kannst, um aus dem Reaktionsmodus, den wir ja heute haben, wir sind gesteuert von äußeren Einflüssen, ob das Krieg ist, ob das die Regierungen in anderen Ländern sind, Globalisierung und, um da rauszukommen, was kannst du mitgeben?
Ja. Es gibt ein sehr schönes Modell, der aus der Stressforschung, und das sagt, zwischen deinem Impuls und dem, was du tust, gibt es angeblich, sage ich mal, diese berühmte Sekunde, wo du dich entscheidest. Ich sehe das ein bisschen skeptisch, aber genau darum geht's. Also wie viel Impulsivität steckt in meiner Entscheidung? Habe ich mir erlaubt, für eine Sekunde oder länger zu merken, dass ich gerade impulsiv bin, und passt das, ist das gut für die Situation? Das ist so ein Aspekt. Also meine Präsenz, handle ich in Präsenz, also Impuls kommt, ich habe es gemerkt, es ist ein Impuls, es klingt sehr verschult. Bin ich mein Impuls oder kann ich von dem Impuls abstrahieren? Das ist so das eine. Das andere ist, dass tatsächlich der Körper uns ein guter Weggefährte ist. Und wenn ich merke, ich bin im Stress oder im Aktionismus, dann muss ich mich fragen, atme ich tatsächlich gerade richtig? Oder habe ich den Kopf vom Körper eigentlich über die Atmung abgeschnitten? Spüre ich den Boden unter den Füßen? Das klingt alles ein bisschen esoterisch. Aber es ist alles ein Versuch, in seiner Präsenz zu sein.
Ja.
Und für den dauergestressten Manager habe ich gern eine Frage, und die durchaus auch aus Eigenbeobachtung entstanden ist. Ja? Also verwalte ich mein berufliches Leben oder lebe ich schon?
Ja, schöner Satz.
Ja.
Was wird in unserer VUCA-Welt in 2026 eher knapp? Zeit, Mut oder Klarheit?
Zeit auf keinen Fall, weil Zeit habe ich nie. Zeit nehme ich mir, wenn ich klar weiß, was meine Priorität ist oder mein Auftrag. Also eine Führungskraft, die zu mir im Gespräch fünfmal sagt, sie hat dafür keine Zeit, entschuldige bitte, meine Klarheit ist keine Führungskraft.
Ja, da bin ich bei dir.
Ja, ich würde sagen Klarheit, weil der US-amerikanische Change Management Papst, der Herr Kotter, der hat was Kluges gesagt, der hat gesagt, wir dürfen keine Einzelgänger mehr sein und keine Regionalfürsten mehr, weil wir in zu kurzer Zeit zu viele Daten und Informationen haben, die wiederum in kurzer Zeit an viel mehr Menschen gehen müssen als früher. Und das schafft ein Einzelner nicht. Der Mut entsteht dann aus der Klarheit. Aber der Engpassfaktor ist die Klarheit.
Ja, schön. Welche Führungskompetenz wird aus deiner Sicht überschätzt?
Anweisungen geben können.
Gibt es auch eine Kompetenz, die unterschätzt wird?
Selbstreflexion ist ein psychosozialer Hygienefaktor und als solcher leider häufig unterschätzt. Ja, Selbstorganisation, Selbststeuerung.
So. Okay, prima. Kai Lukas, danke dir an dieser Stelle für die spannenden Insights aus deiner interessanten Arbeit als Coach und Berater. Mir bleibt aus dem Gespräch hängen, Führung braucht Klarheit, wir hatten es eben. Coaching schafft den Raum, den das Tagesgeschäft nicht liefert. Und Verantwortung ist ein Hebel für bessere Lösungen.
Ja, ja, obwohl wir über Verantwortung noch gar nicht gesprochen haben.
Ja, aber in Anbetracht der Zeit, aber bevor wir ganz zum Ende kommen, haben wir in unserer Leadership Lounge immer eine ganz persönliche Schlussrunde mit immer den gleichen 5 Fragen an meine Gesprächspartner.
Kenn ich,
Lass uns loslegen.
Gut.
Welcher Rat hat dein Leben am meisten geprägt?
Oh, das war kein Rat, das war eine Kritik. Ich war in der 4. Klasse und hatte den Stoff für die Theateraufführung nicht geübt. Und meine Lehrerin, die ich sehr mochte in der 4. Klasse der Grundschule, Frau Schäfer, guckt mich nur ganz groß an, bleibt völlig ruhig und sagt, von nichts kommt nichts. Das habe ich nie wieder vergessen. Das ging mir durch und durch. Das hat mich geprägt, weil ohne Inhalt keine Wirkung.
Ja, genau. Da sind wir wieder beim Thema.
Genau.
Mit wem würdest du gerne einmal Abendessen gehen und dich intensiv austauschen?
Ja, ich bin ja zweifacher Vater, Adoptivvater. Und ich würde unheimlich gern mal mit der Schauspielerin Angelina Jolie essen gehen, weil sie hat 6 Kinder insgesamt und hat 3 Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen aufgenommen. Und ihr ist das sehr bewusst und in ihrer Erziehung, soweit ich das Artikel entnehmen konnte, ist es ihr ein Anliegen, dass jedes Kind in einer guten Verbindung steht mit dem Kulturkreis und dem Land, wo es herkommt. Und das finde ich sehr, sehr schön und sehr wichtig und sehr wertschätzend. Und da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
Ja, cool. Wenn du das Abendessen mit ihr hattest, ich lade dich wieder ein und dann sprechen wir drüber.
Gerne.
Welches Buch sollte aus deiner Sicht jeder mal gelesen haben?
Also ich habe 2 Bücher, an die ich da denke. Das eine ist von James Comey. Der James Comey ist der ehemalige Chef des FBI, der sich während der ersten Trump-Administration natürlich sehr schwer getan hat. Das Buch trägt den Titel A Higher Loyalty und es beleuchtet den Unterschied zwischen blinde Volkschaft einer Person und der Loyalität zu einem Amt. Und es beschreibt fast schmerzlich, wie dieser Mann immer wieder aufgefordert war, trotz größter Widerstände den Unterschied zu machen und zu leben. Das ist das, ja, das ist das eine Buch. Also das fand ich sehr klug. Das zweite ist von einem Jeremy Rifkin und das trägt den Titel The New Green Deal und das beschäftigt sich mit den Auswirkungen der 3. industriellen Revolution und der Ende des Ölzeitalters. Das hat mir gezeigt, in welchem größeren Rahmen wir uns bewegen und wo die Reise hingeht und hat mir sehr viel Mut gemacht.
Wenn du 3 Takeaways für Führungskräfte im Mittelstand geben möchtest, welche wären das?
Ich glaube, das hatte ich vorhin schon ein Stück beantwortet. Das eine wäre sicherlich der Spaziergang in der Mittagspause zum Entschleunigen. Entweder ganz allein oder mit einem Kollegen. Das zweite wäre die Frage, arbeite ich nur oder lebe ich schon?
Ja.
Und das dritte wäre, einen Kollegen deines Vertrauens, vielleicht auch einen direkten Mitarbeiter deines Vertrauens, dem zu fragen, was du anders oder besser machen könntest. Aus seiner Perspektive.
Cool, ja. Drei schöne Tipps. Hier in unserer Gain Lounge sitzen wir vor einer großen Betonwand mit unseren Sesseln. Mhm. Wenn du diese Wand als Graffiti-Künstler bemalen, besprühen könntest, was würdest du uns hinterlassen?
Einen springenden Delfin, weil das für mich ein Sinnbild ist von verbunden mit der Umwelt, in seiner Kraft sein und Beantwortung jeglicher Sinnfrage.
Ein schönes Bild, wenn ich es mir gerade vorstelle.
Vielen Dank.
Lieber Kai Lukas, ganz herzlichen Dank für das spannende, inspirierende Gespräch. Ich fand es auch super praxisnah. Mhm. Wenn man mehr über dich wissen möchte, wenn man dich treffen möchte, wie auch immer, wo findet man Informationen über dich?
Das ist eine spannende Frage deshalb, weil ich gerade dabei bin, meine Homepage völlig neu zu gestalten und mit einer entsprechenden Expertin ein Gespräch hatte, die mir einen Moment von Offenbarung geschenkt hat, der nicht leicht war, wo ich dachte, so geht's manchmal meinen Kunden oder Klienten mit mir. Die sagte, zwischen dem, was du bist und dem, was da zu finden ist, gibt es ein Mismatch. Mhm. Also man findet mich auf der Homepage. Ich denke aber, sinnvoller ist es, mein Profil zu besuchen auf LinkedIn, weil ich da immer wieder auch Beiträge rund ums Thema Leadership, Resilienz, Management veröffentliche. Und ich denke, das ist eine ganz gute Art und Weise, mich und meine Denke näher kennenzulernen.
Ja, wunderbar. Das werden wir auf jeden Fall mit auf die Shownotes nehmen, auch den Link zu dir. Dann sage ich einfach erstmal ganz lieben Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Es war mir ein großes Vergnügen, hier zu sein.
Prima. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Kanal, teilt die Folge, lasst ein Feedback da und wie immer, bleibt neugierig. Bis zur nächsten Folge der Gain Leadership Lounge. Euer Thorsten Bach.